und herzlich willkommen zu dieser dritten Staffel CIA Audible Women in Science and Humanities, dem Podcast des Zeitverlags aus dem CIA Fellowship Programm. Wir sprechen hier mit tollen Wissenschaftlerinnen, die Forschung gestalten und den Blick auf unsere Welt erweitern. CIA, unser Wissenschaftlerinnen-Netzwerk, möchte Sie sichtbar machen mit Ihrer Forschung und mit Ihrem Karriereweg, bunt und quer durch alle Disziplinen. Heute freue ich mich sehr, dass Rebecca mein Gast ist. Und liebe Rebecca, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank, liebe Hanna, dass ich heute hier sein darf.
Ich würde sagen, wir starten erstmal mit dir. Stell dich doch mal vor, wer du bist und was du machst.
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Rebecca Rasche. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Rhein-Waal, also einer eher kleinen Fachhochschule. Und zwar arbeite ich am Standort Kamp Lindfort im Bereich der Wasserelektrolysetechnik. Und ich promoviere im Bereich der Anforderungen und Kosten von Wasserelektrolysesystemen. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, was das eigentlich ist, ein Wasserelektrolyseur bzw. ein Elektrolyseur ist im Wesentlichen die Anlage, die mit Hilfe von Strom Wasser in seine Bestandteile, nämlich Wasserstoff und Sauerstoff, aufspaltet. Man nutzt das also zur Wasserstoffproduktion. Und wenn man dazu grünen Strom, also Strom aus erneuerbaren Energiequellen nutzt, dann nennt man das Ganze auch grünen Wasserstoff.
Mhm. Das heißt tatsächlich direkt an der großen Herausforderung Energien der Zukunft bist du unterwegs.
Genau.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie bist du eigentlich dazu gekommen?
Mein Karriereweg ist nicht ganz so geradlinig, wie man das vielleicht bei Wissenschaftlern oder Wissenschaftlerinnen vielleicht meinen mag. Ich habe nach meinem Abitur erst eine Ausbildung gemacht und danach angefangen zu studieren, und zwar Betriebswirtschaftslehre. Da kommt man vielleicht auch nicht so ganz direkt drauf, wenn man hört, was ich mache. Und habe danach erst in der Industrie gearbeitet und bin erst vor 3 Jahren wieder zurück in die Forschung gekommen, weil ich für mich gesagt habe, ich möchte gerne promovieren und würde gerne was im Bereich der Nachhaltigkeit machen. Also für mich war das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung wichtig, würde das gerne mit meiner Forschung verbinden. Ich finde neue Technologien immer spannend und von meinem Studium her finde ich betriebswirtschaftliche Aspekte immer interessant. Und ja, mein aktuelles Projekt, meine aktuelle Promotion ermöglicht es mir, genau diese Kombination eigentlich herzustellen und alles miteinander zu verbinden.
Total spannend, eben genau, nämlich nicht schon immer auf diesem Weg gewesen zu sein. Was hast du in der Industrie eigentlich gemacht?
In der Industrie war ich offiziell als Organisationsentwicklerin beschäftigt. Das ist weniger Human Resources, als man vielleicht meinen mag. Ich habe viel administrative Prozessoptimierung gemacht, also dafür gesorgt, dass interne Prozesse besser laufen, sehr viel auch in Richtung digitaler laufen, also Papierzettel abgeschafft und das Ganze als digitalen Workflow hinterlegt, geguckt, wo man ja Effizienzen generieren kann, wo man Prozesse schneller, besser und auch für die Personen, die diese Prozesse durchleben, einfacher gestalten kann. Viele administrative Prozesse, aber auch einige Produktionsprozesse.
Und hilft es jetzt beim Promovieren, beim Forschen?
Schwierig zu sagen. Es ist immer gut, wenn man weiß, wie ein Prozess effizient aussehen soll. Dass man den so anwenden kann, ist immer noch so eine andere Sache.
Okay, ja gut. Das ist dann der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Was ist jetzt für dich vielleicht in deiner wissenschaftlichen Laufbahn der schönste oder auch überraschendste Moment gewesen bisher?
Also ich glaube, die Überraschung war eigentlich so zu realisieren, dass andere Menschen auch nicht alles wissen und sich selber auch manchmal fragen, wie mache ich das eigentlich? Das hilft einem selber, ein bisschen den Druck rauszunehmen, weil man merkt, ich habe auch keine Ahnung, wie ich es gerade machen soll. Und dann ist das Schöne daran, dass man mit allen immer über alles reden kann und gerade in der Wissenschaft alle unglaublich unterstützend unterwegs sind, zumindest sehr viele, die ich kennengelernt habe. Man diskutiert solche Fragestellungen auch mit vollkommen fachfremden Personen, bekommt ganz andere Eindrücke und Einblicke und vielleicht auch mal so eine ganz andere Sichtweise, die einem selber weiterhilft, das Problem oder die Frage irgendwie anders anzugehen. Und geht hinterher auf jeden Fall immer mit einem guten Gefühl nach Hause, finde ich.
Das ist ja auch auf jeden Fall eine tolle intrinsische Motivation, da jeden Tag auch wieder ranzugehen. Wenn wir uns jetzt nochmal deinen Forschungsgegenstand anschauen, du hast eben schon gesagt, im Prinzip sind es Anlagen, die Wasserstoff und Sauerstoff aus Wasser herstellen, durch Strom, sehr vereinfacht gesagt. Wenn du deine Forschung noch ein bisschen genauer NichtwissenschaftlerInnen erklären müsstest, was würdest du da vielleicht noch hinzufügen, wenn du mit Kindern sprechen würdest und denen erklärst, was tust du da eigentlich?
Also um es einfach zu sagen, ich gucke mir an, was man machen muss, um grünen Wasserstoff, also einen Energieträger, so herzustellen, dass er nicht teurer ist als andere Energieträger.
Begegnet uns das auch im Alltag, diese Forschung? Also ist das in der Anwendung irgendwo schon unterwegs oder arbeitet ihr auch zusammen mit AnwenderInnen?
Also wenn man es ganz übergeordnet betrachtet, mache ich eigentlich Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen oder Kosten-Nutzen-Analysen. Von daher ist das etwas, was jeder von uns aus dem Alltag kennt, so ganz übergeordnet. Im etwas spezifischeren Detail findet man den Wasserstoff zum Beispiel bei der Überlegung, welche Antriebsart der eigene Pkw haben soll. Vor einiger Zeit war auch in der Überlegung, welche Heizungsart man hat. Auch hier gibt es die Möglichkeit, mit Wasserstoff statt zum Beispiel mit Erdgas zu heizen oder Wasserstoff beizumischen. Das ist so ein bisschen der Randbereich. Und im detaillierten, direkten Anwendungsfall ist es eher ein Industriekontext, also für Industrieunternehmen sehr relevant, sich zu überlegen, wann und wie lohnt sich ein Wasserelektrolyseur für mich, unter welchen Voraussetzungen, welche Anforderungen müssen dabei für mich erfüllt sein und wie lässt sich das dann wirtschaftlich umsetzen.
Wie erreichst du denn die Menschen mit deiner Wissenschaft außerhalb jetzt deines Scientific Community Umfeldes? Bist du da auch in der Wissenschaftskommunikation aktiv?
Ich glaube, ich bin jetzt nicht das, was andere als Wissenschaftskommunikatorin bezeichnen würden. Dadurch, dass meine Forschung sehr viel Industriebezug hat, spreche ich sehr, sehr viel mit Personen aus der Industrie, die mehr oder weniger Forschungshintergrund haben. Die eine oder andere Person hat studiert, einen Doktortitel, manche aber auch nicht. Das ist auch eigentlich gar nicht so entscheidend, sondern für mich ist es dann forschungsseitig interessant, ob die Personen mit dem Themenfeld was anfangen können. Und darüber hat man immer einen sehr, sehr großen Austausch, eine sehr große Schnittmenge mit Menschen, die nicht oder nicht mehr in der Wissenschaft tätig sind, sondern eben auf der Anwenderseite im Wesentlichen. Also die Forschungsergebnisse nutzen, um sie in der Praxis zu etwas werden zu lassen, zu etwas Realem werden zu lassen. Ansonsten versuche ich eigentlich jedem, mit dem ich spreche, und sehr viele kommen halt nicht aus eben dieser Schnittmenge an Fachdisziplinen, die ich in meiner Forschung mache, zu erklären und zu erläutern, was ich tue, um Verständnis dafür zu erzeugen, und auch, weil ich es einfach interessant finde. Und man muss dazu sagen, dadurch, dass Themen wie Nachhaltigkeit oder auch Klimaschutz und dann auch weitere Dinge, wie zum Beispiel welche Heizungsart oder welcher Antrieb der Pkw haben soll, auch etwas sind, was Menschen beschäftigt, ganz unabhängig von dem, was sie denn machen, bietet das immer eine gute Ansatzmöglichkeit zu erklären, was ich denn forschungsseitig eigentlich mache und wie meine Forschung zu dem Thema beiträgt.
Also ist das schon ganz schön viel Wissenschaftskommunikation, würde ich jetzt mal aus meiner Perspektive sagen. Wenn du jetzt deine Rolle in Zukunft dir vielleicht mal anschaust in der Wissenschaft, du hast gesagt, deine Motivation war es, dass du promovieren wolltest. Was passiert nach der Promotion? Welche Rolle möchtest du da spielen? Siehst du dich weiterhin als Forscherin? Willst du in der Industrie weitermachen und dann eher wieder als Netzwerkerin agieren? Geht's für dich in die Kommunikation? Also, wo würdest du dich sehen?
Ich glaube, ich werde langfristig eher in einer Schnittstellenposition sein. Vielleicht auch, weil ich mich nicht ganz entscheiden kann, was ich davon am besten finde.
Vielleicht auch, weil du es gar nicht musst.
Ja, die vielen Dinge machen mir halt sehr viel Spaß. Und ich glaube, es würde mich traurig stimmen, auf einen Aspekt verzichten zu müssen. Zudem mag ich es unglaublich gerne, anderen Menschen Dinge verständlich zu erläutern und ihnen Sinn und Zweck von einer Veränderung zu erklären. Wenn sie für mich logisch und schlüssig ist und einen Mehrwert bietet, finde ich es für mich intrinsisch wie extrinsisch sinnvoll und wichtig, das anderen zu vermitteln, dass sie es auch verstehen. Von daher mit Worten, die die anderen Menschen auch nutzen würden und verstehen können, sodass sie am Ende nachvollziehen können, warum diese Entscheidung oder dieser Weg sinnvoll ist, sodass man auf das gleiche Ziel hinarbeiten kann.
Wenn du jetzt eine junge Frau treffen würdest, die heute überlegt, in die Wissenschaft zu gehen, was würdest du ihr mitgeben wollen?
Sie soll sich auf jeden Fall ihre eigenen Stärken bewusst machen und sich auf ihre eigenen Stärken konzentrieren. In der heutigen Welt tendiert man häufig dazu, sich zu überlegen, oh, wo sind denn meine Schwachstellen und was muss ich besser machen? Und man vergisst ganz oft, was man eigentlich richtig gut kann. Und ich glaube, dass einmal für sich selber rauszuarbeiten, auch mit anderen, mit Freunden, mit Familie, einfach mal zu fragen, was denkt ihr, kann ich denn richtig gut? Und das dann aufs Berufliche zu übertragen, ist unglaublich viel wert, weil es einem selber das zeigt, was man am wenigsten sieht, weil es einem leicht fällt. Und das übersieht man am einfachsten. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig zu wissen, was man gut kann, um das für sich zu nutzen. Ansonsten das eigene Können wirklich für sich selber festhalten, sich selbst bewusst machen und es sich nicht von anderen kleinreden lassen. Ich glaube, gerade im Wissenschaftsbereich oder gerade als Frau, unabhängig vom Bereich, hat man häufig mit der Situation zu kämpfen, dass andere einem ausreden wollen, dass man etwas gut kann oder dass man etwas gut verstanden hat oder vielleicht sogar besser durchdacht hat als andere. Und das darf man sich insbesondere in der Wissenschaft nicht nehmen lassen. Gerade auch, wenn es dann darum geht, Veröffentlichungen zu schreiben, wo es darauf ankommt, wer steht an welcher Position in der Liste der Autorennamen. Dann ist natürlich ein Nachname, der mit A beginnt, absolut vorteilhaft. Um einfach für eine alphabetische Ordnung zu plädieren, funktioniert aber trotzdem nicht immer. Trotzdem sollte man da auf seine, ich sag mal, faire Erwähnung beharren. Also sich das wirklich auch nicht ausreden lassen. Und was immer hilft, ist sich Verbündete suchen. Im Team forscht es sich leichter.
Ja, ich, also ich finde, das waren schon mindestens drei sehr, sehr wertvolle Tipps, auf Stärken zu hören oder sich diese bewusst zu machen, auch mit anderen im Dialog diese zu erarbeiten, im Team zu forschen. Also ich glaube, da ist ganz, ganz viel drin gewesen und vor allen Dingen auch dieses Wesen der Wissenschaft durch kritisches Beleuchten von Dingen ja auch weiterzukommen, dass das auch an der einen oder anderen Stelle die Herausforderung bietet, immer kritisiert zu sein in der Wissenschaft, weil man ja nach vorne kommen will, dass das aber kein Kritikpunkt ist, der einem dann sozusagen wirklich dazu bringt, sich selbst immer wieder zu hinterfragen, sondern dass man dann tatsächlich eher die Forschung nochmal hinterfragt und auch weiß, was man richtig gut macht und was man auch kann. Also da war sehr, sehr viel drin. Kommen wir zur letzten.
Auch, ja? Oh, entschuldige.
Nein, mach du gerne erst nochmal.
Gerade der Bereich Kritik ist etwas, wo man lernen muss, mit umzugehen und lernen muss, den nicht persönlich zu nehmen. Denn in der Forschung wird sehr, sehr viel kritisiert, was dem Zweck dienen soll, die Forschung besser zu machen. Und es ist immer eine Kritik im Sinne von, wie kann man es besser machen und kein, ich kritisiere die Person, die es gemacht hat. Trotzdem ist es nicht leicht, das immer auf diesen Kontext wirklich zu beziehen und es nicht persönlich zu nehmen. Denn wenn man ein Feedback von einem Reviewer für einen Journalartikel bekommt, an dem man selber 3 Monate mindestens gearbeitet hat, und das ist dann nur die Verschriftlichung des Ganzen, und dann kommt das Feedback, was einem sagt, ja, der Beitrag wurde rejected, man sollte hier noch was verbessern und hier die Methodik und da hätte man noch Literatur vergessen und überhaupt sei man sich nicht sicher, ob das ganze Thema überhaupt so sinnvoll wäre, dann stellt man schon gefühlt alles in Frage, was aber überhaupt nichts zum einen mit einem selbst als Person zu tun hat und zum anderen auch überhaupt nicht.
Das ist auch eine Momentaufnahme.
Genau, es ist eine absolute Momentaufnahme und es sagt überhaupt nicht, dass die Forschung nicht sinnvoll wäre. Aber genau dieses Gefühl bekommt man manchmal.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz essentieller Punkt. Was nimmst du aus deinem Jahr ZIA Fellowship mit?
Unglaublich viel Inspiration, viel Zusammenhalt, dass man auch über die eigene Fachdisziplin hinaus unglaublich viele Verbündete findet, die einen unterstützen, auch wenn sie selber gar nicht so viel direkt dazu beitragen können, weil sie mit dem Forschungsfeld oder so nichts zu tun haben, die einem trotzdem Mut machen, positive Worte helfen ungemein viel. Darüber hinaus gab es super viele tolle Impulse, wo man viel über sich selber gelernt hat, viel reflektieren konnte, auch seine eigenen Stärken nochmal besser wahrnehmen konnte, seinen eigenen Fokus schärfen konnte. Es ist einfach wirklich sehr, sehr viel an tollen Inhalten, die einen für die Zukunft ein bisschen besser aufstellen.
Super. Und da bin ich mir ganz sicher, wir werden zukünftig noch viel von dir hören. Wer jetzt Interesse hat, noch mehr über dich und deine Forschung zu erfahren oder auch mit dir gemeinsam Dinge zu entwickeln, dann stellen wir natürlich gerne den Kontakt her. In den Shownotes werden wir noch mehr Informationen über dich auch bereitstellen. Vielen Dank, dass du uns hier heute mitgenommen hast in die Erfahrung deiner Forschung, aber auch deines Werdegangs und hier so offen die Themen mit mir besprochen hast.
Vielen Dank, Hanna, dass ich heute hier sein durfte und so einen kleinen Einblick in meine Forschung geben durfte.
Das war ZIA Audible Women in Science and Humanities. Wer keine Folge verpassen will, kann den Podcast natürlich abonnieren. Wir freuen uns auch über jedes Feedback. Gerne an zia@zeit.de und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.